Heiße Scheiß. Ein Podcast über Kino, Kultur und Kokolores. Mit Hennes Bender.
Ja, das bin dann wohl ich. Hallo und willkommen zu einer besonderen Ausgabe von der Heiße Scheiß, denn es geht um eine aktuelle Serie, die jetzt schon ein paar Tage online ist, die man hören kann. Und ich habe jemanden bei mir, also virtuell via Telefon, wie ihr das gewohnt seid, der diese Serie auch gesehen hat. Aber erstmal muss ich eins sagen, wir haben uns lange nicht gesprochen. Hallo Tobias Mann, wie geht's dir?
Hallo Hennes Bender. Mensch Hennes, dass wir uns mal wieder sprechen und dann auch noch jetzt im Kontext deines neuen Podcasts, sensationell.
Großartig. Du bist auf Tour im Moment mit deinem Programm Real Fake und da sind wir auch eigentlich schon beim Thema, beziehungsweise ich komme gleich noch drauf, weil ich glaube, dass dieser Programmtitel und dein Programm auch ein bisschen was mit dem zu tun hat, über das wir sprechen möchten. Ich möchte mit dir über die Serie Adolescence sprechen, die auf Netflix läuft und die gerade für absolute Sensation sorgt im Netz. Sie wird wahnsinnig oft besprochen, ist jetzt auch schon wieder oft missverstanden worden. Aber es ist eine Serie, die einen nicht kalt lassen kann. Oder wie siehst du das?
Wir haben sie geschaut, als sie bei uns aufgeploppt ist, ohne irgendwas darüber gehört zu haben.
Das ist doch eigentlich immer das Beste, wenn man total unvoreingenommen an so eine Serie rangeht. Ich möchte auch, bevor jetzt irgendwie Leute denken, ich gucke mir jetzt erstmal die Making-ofs und die Interviews an, auf gar keinen Fall.
Nein, null, bitte nicht, sollte man nicht tun. Und wir haben uns das also angeguckt und dachten, es sei so eine klassische True-Crime-Serie, irgendwie so ein Whodunit oder was auch immer. Und dann ging das los und dann merkte man so nach kurzer Zeit, dass das hier auch rein, wie es gemacht ist, was völlig Neues ist. Also diese Serie, also jeder einzelne Teil dieser vier Teile ist ja ein einziger Schuss ohne Schnitt. Also es ist wie ein abgefilmtes Theaterstück an verschiedenen Orten und es reißt dich so rein, diese Serie, dass du einfach nicht mehr aufhören kannst und fantastisch.
Es ist kein Easy Viewing, muss man sagen. Das ist gerade bei den ersten Folgen habe ich ziemlich Puls gehabt. Es ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Hat mich auch ein bisschen erinnert an die ersten Folgen von The Bear. Also jetzt von der Anstrengung her, vom Adrenalin, ja. Was kommt. Wenn du sagst, wir gucken das, meinst du dich und deine Frau?
Genau, meine Frau und ich. Wir haben auf dem Sofa gesessen, haben ohne was darüber zu wissen einfach geklickt und geguckt und waren echt total fasziniert. Aber es ist natürlich, das muss man dazu sagen, harter Stoff.
Lass uns erstmal über die Machart reden, weil die Machart, du hast ja gesagt, das ist was Besonderes. Ist es das wirklich? Weil diese One-Shot-Geschichte, das kennen wir ja. Das ist ja jetzt vom Prinzip her, von der Machart her, da reden wir noch gleich mal drüber, aber auf jeden Fall vom Prinzip her haben wir jetzt sehr, sehr viele One-Shots auch gesehen. Angefangen von bei Hitchcock, also Cocktail für eine Leiche. Dann gab es 1917. Ganz genau. Ja. Dann hatten wir Birdman, da gab es auch ein ganz, auch der ganze Film als One-Shot. Ich weiß nicht, hast du die Serie, haben wir drüber gesprochen, ob du die Serie The Studio jetzt gesehen hast?
Wir haben gestern im Vorgespräch drüber geredet und ich habe mir tatsächlich die beiden Folgen angeschaut, die ja auch genau, vor allem die zweite hat ja genau das zum Thema. Nur jetzt im Kontext einer Serie, also eine, die auch sowas thematisiert, fand ich das schon den Ansatz. Na klar, kennt man diese One-Shot, man kennt ja auch den Anfang von Boogie Nights oder jetzt bei Goodfellas gibt's ja auch diese Szenen, die dann eben ewig laufen oder auch bei Magnolia gibt's, glaube ich, auch so eine. Also letzten Endes, dass das filmisch gemacht wurde schon in der Vergangenheit, klar, aber ich fand es im Kontext dessen, was es jetzt ist, also diese vier Teile, diese vier, muss man sagen, Theaterstücke, die jetzt diesen einen Fall behandeln, dass die so aufgenommen worden sind, das fand ich schon bemerkenswert. Und sie machen halt auch Dinge, die so in der Art noch nicht gemacht worden sind in einem One-Shot. Zumindest, soweit ich weiß.
Und ich finde, dass so ein One-Shot ist natürlich ein technisches Meisterwerk, ist eine technische Leistung. Ganz oft dient das auch so, man sagt so, wir machen jetzt einen One-Shot, um zu zeigen, was wir eigentlich alles können. Und guck mal, wie toll das ist. Und jetzt haben wir eine Drohne. Und das ist ja auch alles ganz, ganz legitim. Aber was hier halt passiert ist, dass es Stellen gibt in dieser Serie, wo du wenn du es siehst, auf einmal verstehst, warum jetzt hier ein One-Shot stattgefunden oder die ganze Zeit stattfindet, weil es eben die Narrative unterstützt. Es ist mehr als ein Gimmick. Du bist ganz nah bei den Personen dran, aber dann auf einmal auch wieder ganz weit weg. Es gibt jetzt eine Stelle, es ist schwer, darüber zu reden, ohne zu spoilern. Es gibt eine Stelle, da habe ich wirklich Schnappatmung gekriegt, weil ich gedacht habe, wie um Gottes Willen haben sie jetzt das gemacht? Aber beim Sehen wurde mir klar, sie müssen das jetzt machen, um diesen Moment jetzt zu erzählen. Und ja, sowas habe ich in der Form wirklich noch nie gesehen. Also in der Intensität. Ja, ja,
absolut. Und das meinte ich. Also dass diese Serie einen auf eine emotionale Achterbahnfahrt, kann man sagen, mitnimmt. Klingt jetzt ein bisschen abgegriffen, der Begriff, aber da passt's wirklich. Und stürzt dich halt wirklich in Gefühlslagen. Es ist kein seichtes, wir setzen uns mal samstagsabends auf die Couch und essen ein bisschen Popcorn Geschichte. Das ist es auf gar keinen Fall. Also man muss sich ja schon drauf einlassen. Vielleicht sollten wir kurz erzählen, worum es geht, oder? So, dass,
naja, es geht um scheinbar eine wahre Geschichte. Es ist keine wahre Geschichte. Sie basiert auf, wie soll man sagen, sie haben sich Tatsachen genommen und haben daraus eine Geschichte gebaut. Es hätte so passieren können, beziehungsweise es gibt Momente, die so nah an der tatsächlichen Realität, in der wir gerade sind, leben, dass es wirklich wehtut. Also es passiert ein Mord an einer Schülerin und ein Schüler wird festgenommen daraufhin. Ein 13-jähriger Junge. Und was dann passiert, ist eben nicht ein Whodunit, also also wer hat's gemacht, sondern es geht auch nicht darum, wie ist es jetzt wirklich passiert, sondern es geht, glaube ich, wirklich eher darum, was ist da jetzt eigentlich passiert.
Ja. Und warum?
Und da muss ich. Und warum ja. es passiert ist. Und da kommen wir jetzt mal auf die ganze Thematik. Ich bin sehr weit entfernt von dem Thema, muss ich dazu sagen. Aber es bringt dich so nah ran, dass du wirklich das Gefühl hast, das hätte jetzt nicht irgendwie nur in England passieren können, sondern das passiert jetzt gerade unmittelbar überall auf der Welt.
Ja, und was natürlich besonders drastisch ist, deswegen können wir es auch spoilern, weil es eigentlich kein Spoiler ist. Der Junge hat das getan. Also er ist schuldig des Verbrechens und du erwartest das aber erstmal nicht, sondern es geht ja so los, dass die Verhaftung eben stattfindet und dann geht's dann in diese Polizeidienststelle, wo dann das Verhör kurz bevorsteht und man denkt als noch, ja okay, also man ist beim Vater, emotional beim Vater, bei der Familie, die glaubt, das kann nicht sein, der hat das nicht gemacht. Der ist unschuldig, der Junge, ja. Und dann wird eben dieses Videomaterial, CCTV-Videomaterial eingespielt, wo man eben sieht, dass er es gemacht hat. Und das haut dich auch als Zuschauer komplett aus der Bahn. Weil du dann weißt, okay, also hier werden Wege beschritten, die habe ich jetzt nicht erwartet. Wo geht das jetzt hin, um Gottes Willen?
Und das ist, hat eine Dramatik, eine Vehemenz, wie ich sie jetzt mal ganz unter uns jetzt von Netflix jetzt nicht erwartet hätte, weil Netflix war in den letzten Monaten, Wochen immer so ein bisschen, ja, jetzt kommt Electric State und so viele Millionen Dollar sind dafür ausgegeben worden, um uns irgendwelche Schauwerte zu zeigen und Cameron Diaz spielt wieder mit Jamie Foxx und die sind wieder durch irgendwelche Verträge zusammengebracht worden und alles Popcorn, alles gut, aber sowas hätte ich ehrlich gesagt eher von Apple Plus erwartet, wo ich gerade über Severance gesprochen habe und dann kam diese Serie auf Netflix und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir gibt sowas Hoffnung, dass die Streamingdienste jetzt nicht komplett alles nur noch auf Mainstream machen und auf das, was gesehen werden will, sondern dass solche Wagnisse wie das jetzt hier auch wieder passieren.
Ja, und dass es belohnt wird, so ein Wagnis einzugehen, weil die Serie hat ja einen enormen Widerhall. Sie wird also viel besprochen, sie ist ja sogar politisch diskutiert worden und das ist ja dann auch wiederum für die Entscheider wichtig, wenn wir mal ein Risiko eingehen und eine super Idee da ist, die aber jetzt vielleicht erstmal nicht unseren Marketingkonzepten entspricht, lass es uns mal trotzdem probieren und dann kann eben auch so ein Überraschungserfolg passieren. Also Hut ab, dass das gemacht worden ist, weil ich glaube, wenn das gepitcht wird, ist erstmal Stille im Raum. Also
ich glaube, dass der Name Stephen Graham da natürlich auch eine Rolle gespielt hat. Ja, einer der Hauptdarsteller. Man kann gar nicht von Hauptdarstellern sprechen. Man kann von dem Jamie sprechen, von dem Owen Cooper, dieser junge Schauspieler. Die jungen Schauspieler sind durch die Bank weg unglaublich, was die an Intensität darüber bringen, diese Aggressivität, die in dieser Phase des Lebens, in der Pubertät, also in der Adoleszenz, was ja auch Thema ist, da ist. Dann hast du Stephen Graham, der auch jetzt ein etablierter Schauspieler ist, der das zusammen mit Jack Thorne und mit dem Regisseur Philip Barantino entwickelt hat. Wenn ihr die Serie gesehen habt, dann guckt euch die ganzen Making-ofs an und dann wisst ihr, dass die pro Folge 3 Wochen gebraucht haben und wie sie es gemacht haben und wie sie das mit der Kamera gemacht haben. Das ist technisch sehr, 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 sehr interessant, aber lasst euch jetzt erstmal drauf ein. Ich möchte nochmal, weil du auch gesagt hast, es wird sehr oft besprochen, es wird auch missverstanden, gerade sehr oft. Es gab jetzt schon wieder Entschuldigung, natürlich in Amerika wieder irgendwelche Leute gesagt haben, ja, das ist jetzt wieder hier Whitewashing und eigentlich sind das ja die Schwarzen. Und darum geht's ja eigentlich gar nicht. Es geht in dieser Serie und es wird auch ganz geschickt auch benannt, es geht um Incel. Und das ist ein Begriff, den musste ich mir jetzt erstmal nochmal rausholen, um zu lesen, was ist denn das eigentlich? Hattest du das so auf dem Schirm gehabt, dass das bei der Jugend so ein Thema ist?
Also dadurch, dass ich natürlich auch familiär konfrontiert bin mit einem Teenager, der natürlich auch im Netz unterwegs ist und wo wir auch immer wieder natürlich auch besprechen, was da so geschaut wird und was da so abgeht, habe ich schon mitbekommen, dass dieses Thema Männlichkeit, Geschlechterrollen, Andrew Tate und wie sie alle heißen, dass das durchaus ab und an Thema ist und deswegen ist das natürlich auch so eine wichtige Serie, weil letzten Endes geht es ja darum, was Social Media vor allem mit jungen Menschen macht, die auf einmal diesen Einflüssen, diesen intensiven, Nonstop-Einflüssen ausgesetzt sind. Was passiert da? Und wie geht das auch vorbei an der Elterngeneration? Wo finden da Missverständnisse statt? Und. Also es ist eine extrem aktuelle und bedrückende Serie, weil sie halt wirklich sehr nah dran ist an dem, was gesellschaftlich passiert.
Ich muss sagen, Incel ist, für die, die es nicht wissen, das heißt, ist eine Abkürzung für Involuntary Celibate, also unfreiwilliges Zölibat. Das hat Andrew Tate, dieser Influencer, der übrigens nur einmal erwähnt wird. Es geht in dieser Serie nicht um Andrew Tate, sondern um die um männliche Gewalt, noch nicht mal so sehr um männliche Toxigkeit, sondern um einfach ich glaube wirklich, diese Serie hält genau den Finger darauf, wo die Jugend und wo die Teenager jetzt halt gerade sind. Und da spielt das Thema Social Media eine ganz, ganz große Rolle.
Ja, und Mobbing auch. Also das ist Mobbing, ja auch, gerade dieses Online-Mobbing, was ja wirklich nochmal, wenn man sich da reinversetzt, ich meine, wir beide sind groß geworden in einer Zeit, wo natürlich auch gemobbt worden ist, sicherlich, ja. Und nur halt nicht, es war nicht die Möglichkeit, sowas in aller Welt auszutragen. Durch die Möglichkeiten mit Smartphones, mit Videos, mit Chatgruppen und.
Mit Kommentaren, mit Emojis.
Genau.
Von dir habe ich zum ersten Mal den Begriff Digital Natives auch gehört damals. Das sagt eigentlich mehr über mein Alter aus als über dich, aber du hast ja damals dieses schöne Buch geschrieben, Hilfe, die Googles kommen, ist das richtig?
Ja, genau. Richtig, ist korrekt, ja.
Da hast du dich ja schon quasi schon sehr, sehr, sehr früh eigentlich auch mit dem Thema beschäftigt. Dein neues Programm heißt gerade Real Fake. Und obwohl ich es nicht gesehen habe, ich kenne dich ja und deine Kunst auch. Ich denke mal, da wird es auch drum gehen, um das, was eigentlich jetzt echt ist und was nicht.
Selbstverständlich. Und wie die Grenzen immer mehr verschwimmen, das ist ja das, was uns alle natürlich auch belastet. Wenn du dir anschaust, die ganzen technischen Möglichkeiten mit KI und Co., dass im Prinzip du heute Bilder und Videos schaffen kannst und das wird ja immer mehr werden, die fast nicht mehr, also die von der KI generiert sind, aber die so aussehen wie echt, da siehst du halt, wo führt das eine Gesellschaft hin? Ja, also wo müssen wir vielleicht echt mal reflektieren, was da noch wünschenswert ist und wo wir vielleicht auch ein bisschen aufpassen müssen.
Siehst du dich und mich jetzt, also unsere Generation, da ein bisschen auch in der Verpflichtung, daraufhin nochmal hinzuweisen, weil das macht ja Adolescence gerade, das zeigt ja, pass auf Leute, das ist eine Gefahr, die kommt nicht, die ist immanent, die ist da. Es war ja gerade der Fall von einem 13-jährigen Jungen, der sich umgebracht hat, weil er sich in eine KI verliebt hat, in so einem Chat. Und das sind ja eigentlich Sachen, die kennt man aus Filmen so oder aus Geschichten von Philip K. Dick oder ich denke an den Film hier Her mit Joaquin Phoenix.
Her, genau.
Und das passiert ja jetzt gerade wirklich. Und die Gewalt an Schulen, die ist ja auch gestiegen. Was mich so geschockt hat und was ja auch sehr realistisch dargestellt ist, ist die Hilflosigkeit der Lehrer.
Die Folge hat mich auch fertig gemacht. Also man muss es vielleicht auch erzählen, jede einzelne dieser Folgen ist ein Zeitsprung, also in die Zukunft. Aber alle Folgen haben auf ihre eigene Art und Weise etwas extrem emotional Belastendes. Und Und eins muss man auch nochmal sagen, das ist so super gespielt. Also es ist wirklich absolut bemerkenswert, was da schauspielerisch abgeht. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe so gute Darstellungen selten schon lange nicht mehr gesehen.
Es ist unfassbar, und Steve Graham hat man natürlich auf dem Schirm, den kennt man jetzt auch aus großen Filmen oder jetzt gerade aus A Thousand Blows, was auf Disney läuft, und auch in sehr, sehr vielen Filmen auch gesehen, und als Al Capone in Boardwalk Empire, und er ist auch derjenige, der in The Irishman Al Pacino zusammenscheißt, das muss man auch mal machen. Das ist so ein Typ, wenn ich den sehe, ich glaube immer nicht, dass das ein Schauspieler ist, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich den sehe, denke ich, nee, der ist ja einfach aufs Set gegangen, der ist echt, der ist in dem Moment echt, und vor dem muss ich Angst haben.
Ja, und das ist natürlich auch, seine Figur in dieser Serie ist natürlich, du hast nicht das Gefühl, es ist jetzt ein gewalttätiger Typ oder sowas. Aber du hast das Gefühl, auch bei ihm schlummert so ein bisschen was aus ihm rausbrechen kann. Das tut es auch ab und zu. Vor allem in der letzten Folge dann sieht man, was in ihm auch schlummert. Aber trotz alledem hat er auch was Liebenswertes. Also er ist jetzt kein Klischee. Er ist auf gar keinen Fall irgendwie holzschnittartig. Das haben die auch echt gut gemacht, dass es eben nicht so in diese Klischees verfällt. Sondern dass das Figuren sind, wo du sagst, jo, so jemand, da findet man auch Charaktereigenschaften, die sieht man bei sich selber, und oder die haben halt Bekannte, die so sind. Es sind wirklich normale Leute, die mit einer absolut irrsinnig schlimmen Situation konfrontiert sind.
Und was ich erstaunlich finde, ist, dass ja auch keine Lösung angeboten wird. Es gibt keine Lösung, es gibt keine Erklärung, es werden Sachen angeboten, aber man steht am Ende doch ein bisschen für sich, und das ist ja auch so ein dramaturgischer Dreh, dass du wirklich denkst, okay, ich habe jetzt etwas erleben dürfen, was vielleicht so gerade in diesem Moment passiert. Wie geht's denn dir jetzt damit? Was hast du denn jetzt mitgenommen von dieser Serie?
Ich habe sehr viel nachgedacht über das, was ich da gesehen habe. Und natürlich auch reflektierst du dann immer auch so deine Rolle als Elternteil. Und auch wir beide, wir haben auch miteinander gesprochen, meine Frau und ich. Was ist jetzt in dieser Serie passiert und wie verhalten wir uns bestimmten Dingen gegenüber? Und unser Ansinnen war es schon immer, in gewisser Art und Weise ein bisschen am Ball zu bleiben. Was passiert da online? Was sind die Themen? Womit beschäftigen die sich? Was sind die Dinge, die geklickt werden? Wo finden da irgendwelche Entwicklungen statt, wo man so ein bisschen Auge drauf haben muss? Das ist schwer, das ist echt auch manchmal belastend, aber da, du reflektierst es halt, wie verhältst du dich da deinem Sohn gegenüber? Ja? Und das ist auch, glaube ich, der große Verdienst dieser Serie, dass wahrscheinlich das manchen erst bewusst wird, was da passiert, und dass vielleicht dann erst auch wirklich Gespräche zustande kommen, die vielleicht schon viel früher hätten zustande kommen müssen.
Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass diese Serie die größte Herausforderung unserer Generation in diesem Moment aufzeigt.
Ja,
denn ich
absolut.
Glaube, das ist das, was gerade, und da nochmal auf deinen Programmtitel Real Fake auch zu gehen, zu sagen, Leute, das, was ihr online seht und das, was tatsächlich passiert, sind zwei verschiedene Schuhe. Wir sind in dem Alter, wir können das unterscheiden, weil wir, ne, der alte weiße Mann, der sagt, wir sind dabei gewesen, wir wissen, die Zeiten ändern sich, und es gibt soziale Netzwerke, und es gibt eine Wahrnehmung wie bei TikTok, ja, dass du einfach alles ganz schnell sehen willst und sehr schnell sehen musst und alles auch sofort kommentieren musst, weil du dich im Zugzwang findest. Das ist, ich glaube, das ist die große Gefahr, und natürlich durch die ganzen Sachen, die wir jetzt in den letzten Wochen erlebt haben, das Faktenchecks abgeschafft werden bei Meta, also bei Facebook, bei Insta, dass mit KI umgegangen wird. Und das ist mir auch nochmal aufgefallen, als ich das Making-of gesehen habe und gesehen habe, wie gut das geschrieben ist, wie viel Zeit in der Vorbereitung ist, in der Probe und natürlich dann in der Ausführung, weil sie haben pro Folge 3 Wochen gebraucht, bis sie fertig war. Das, was wir hier sehen, das ist das Gegenteil von KI. Das ist das Gegenteil von KI. Das sind, ich kriege gerade Puls. Das sind Menschen, die in ihrer Kreativität an das absolut Äußerste sehen. Und wir sehen natürlich nur die Schauspieler. Wir sehen nicht die Kamera. Das ist ja das Besondere, das Unsichtbare. Wir sehen nicht die Kamera, die auf dem Auto festgemacht ist und dann auf einmal wieder woanders ist. Wir sehen das erst beim Making-of und können das bewundern. Aber der Weg dahin, das erstmal zu proben, Fehler zu machen, aus diesen Fehlern zu lernen, bei den Proben zu merken, wir brauchen hier eine andere Kamera oder wir müssen hier ein Loch haben und die Kamera muss weitergegeben werden, dass das eigentlich dieser kreative Weg ist, den wir jetzt schon vor KI und vor der ganzen Digitalisierung auch gegangen sind, dass wir gesagt haben, okay, das klappt halt nicht, der Gag funktioniert nicht, mache ich halt einen neuen. Ja, dass dieser Weg des Ausprobieren und des Scheiterns durch KI ja eliminiert wird, ja, da sehen wir an dieser Serie, wie es gehen kann und wie ich finde, auch gehen muss.
Absolut. Und eins muss man ja auch sagen, das ist ja auch diese Serie, die bleibt ja an den Schauspielerinnen und Schauspielern dran und zwar ganz nah. Und du siehst ja jede Nuance. Und Nuancen, das ist es ja oft auch, was letzten Endes die KI immer noch vom echt Menschlichen unterscheidet. Das kann die KI halt nicht. Das wird sie auch, glaube ich, auf absehbare Zeit in dieser Art und Weise nicht können. Und wie du schon sagst, in dieser Serie sieht man, wie es halt ist, wenn da Menschen menschlich handeln und menschlich gezeigt werden.
Und ich kann nur sagen, das, was wir hier gerade machen die ganze Zeit, ist ja eine Wertschätzung dessen, was Kreativität kann. Das verlangen oder erwarten wir ja auch von unserer Art und von unserer Kunst. Und du weißt ja selbst, es gibt nichts Schöneres, als mit jemandem aufzutreten, neben der Bühne zu stehen und jemandem dabei zu beobachten, wie der Gag gerade total verreckt und wie er damit umgeht. Das sind ja diese schönen und das sind auch diese echten Momente einfach. Also Adolescence ist eine Sache, die man wirklich, ich glaube, da gehen wir sowieso d'accord, absolut gesehen haben muss. Lass uns zum Schluss bitte noch mal kurz über The Studio reden, die Serie von Seth Rogen, weil die zweite Folge heißt auch One Shot. Die ist auch in einem Shot gedreht, ist auch von der Technik her absolut fantastisch. Aber es ist natürlich ein ganz anderes Gefühl. Es ist eine Comedy, es geht um um Seth Rogen, der jetzt Studiochef wird und von einem Fettnäpfchen ins nächste wandert. Und ich glaube, dass ich diese Serie jetzt erstmal sowieso auch weiter gucken muss, damit ich mich auch so ein bisschen emotional auch ein bisschen von Adolescence so ein bisschen erholen kann.
Ja, wobei natürlich auch ihr The Studio gerade Folge 2 einen auch emotional auf eine Reise mitnimmt. Natürlich ganz anderes als Adolescence, aber ich habe wirklich vom Fernseher gesessen und es hat mich so innerlich durchzogen, weil er ja alles falsch macht. Also es ist wirklich, es nimmt einen auch emotional mit, weil er sich einfach furchtbar schlimm verhält und alles kaputt macht. Das muss man auch erstmal aushalten.
Ja, und man mag ihn ja auch so, weil er ist ja Seth Rogen. Wir mögen ja alle Seth Rogen sehr, aber wir kennen natürlich auch diese Leute, wir kennen diese Studiosituation. Wir wissen ganz genau, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann kannst du wieder von vorne anfangen. Und ich bin wirklich sehr, 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 sehr gespannt auf die weitere Folgen. Natürlich erinnert das alles auch sehr an Entourage und an Curb Your Enthusiasm, aber auch so ein bisschen an Extras. Also es spielt in der Filmwelt in Hollywood und zeigt, was, also auch mit echten Schauspielern und echten Personen in der ersten Folge wird Martin Scorsese himself quasi vorgeführt. Es hat eine unfassbare Tragik, die du wirklich nur dadurch ertragen kannst, indem du weißt, nee, die haben da, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß und die nehmen sich gerade selbst auf den Arm. Und das ist ja auch noch was, wo ich auch wieder unseren Beruf sehe, zu sagen, Leute, wir dürfen dieses ganze Ding nicht so ernst nehmen, wie vielleicht Produktionsfirmen oder irgendwelche Fernsehsender es tun. Du hast ja auch deine Erfahrungen damit gemacht.
Ja, selbstverständlich. Aber das ist auch etwas, was mich gewundert hat. Du hast jetzt eben schon gesagt, man bewundert den Mut der Entscheider bei Netflix, so eine Serie wie Adolescence dann auch zu produzieren. Hier muss ich auch sagen, das ist ja so insidermäßig, was da passiert. Also, wenn du nicht so ein bisschen so ein Faible für nerdige Film-Movie-Trivia hast, bist du, glaube ich, auch erstmal ein bisschen ratlos, wenn du The Studio guckst. Oder? Was meinst du?
Ich habe schon das Gefühl, dass die Serie genau für Leute wie uns produziert worden ist. Also alle Leute, die sich halt auch mit Filmen beschäftigen und nicht nur beruflich, sondern auch so Mega-Fans und Mega-Nerds sind, die werden das total lieben. Die werden
das glaube ich auch.
Und ich finde es unglaublich, was für eine Entwicklung Seth Rogen gemacht hat. Wenn man sich anguckt, wie er bei Freaks and Geeks von Judd Apatow angefangen hat, dann war er ja eine Zeit lang sehr auf diesem Adam Sandler-Trip, wo er quasi machen konnte, was er wollte, mit seinen Kumpels zusammen, ja, jeden zweiten Film mit James Franco. Und da waren auch gute Sachen dabei, auch sehr, sehr
lustig. This is the end.
Superbad oder Anna, ja, This is the End fand ich zum Beispiel zu drüber. Da habe ich gedacht,
echt?
So, nee,
oh,
da hast
ich
du jetzt,
lieb den.
Ich da hast du jetzt, ja, okay, da müssen wir uns nochmal separat nochmal drüber unterhalten. Da musst du mich noch, da muss, Herr Mann, da musst du nochmal Überzeugungsarbeit leisten. Aber dann zu sehen, wie dieser Mann, der ja, also Seth Rogen hat ja im letzten Spielberg-Film in The Fablemans den Antagonisten gespielt,
ja.
Also den Bösewicht. Ich meine, ich sitze da und denke, scheiße, das ist Seth Rogen, den kenne ich doch, das ist doch einer von uns, weißt du.
Ja, und vor allem hat super gespielt.
Super! Spitze,
sehr
ja.
Zurückhaltend, sehr laid back. Also es war überhaupt nicht drüber, sondern dem Film dienlich, wie er da gespielt hat. Ganz ja. Toll. Und ja. was ich auch bei The Studio spannend finde, ist, dass er da es spielt ja heute. Es spielt ja eigentlich in der Jetztzeit, weil sie ja ganz viele Bezüge zu aktuellen ja. Filmen haben und zu aktuellen Schauspielerinnen und Schauspielern, Regisseurinnen und Regisseuren. Aber es sieht aus wie eine Serie aus den 70ern. Von den ja. Farben,
ja,
von
das Auto, das
Auto
alles.
Auch wie er fährt, ja, ja auch ja. dieses Title-Design. Und das ist ein interessanter Spagat, ja, dass es wirklich wie früher aussieht, aber heute spielt. Er will damit wahrscheinlich irgendwie auch ein Stück weit ausdrücken, dass sich nichts geändert hat, ja. Und diese Figur auch von Bryan Cranston in der ersten Folge, dieser Studio-Head, also wirklich sehr, sehr witzig, da habe ich sehr gelacht.
Ja, das Poster sieht ja auch aus wie The Sting hier mit Paul Newman und,
ja.
und Robert Redford.
Robert Redford,
und,
ja.
Ja, und ich muss nochmal sagen, ich werde mir gleich nochmal die zweite Folge angucken, die ist ja auch eine halbe Stunde lang. Das Timing, ich meine, das muss man ja auch hinkriegen, auch bei Adolescence, aber auch da ist das Timing ja auch so wichtig und
ja.
wie, wann, was passiert. Natürlich gibt es da jetzt bei The Studio so ein paar Tricks, ja, da wird geschnitten, das sieht man auch ein bisschen, wenn man es weiß, aber wie es gemacht wird, ist einfach ein Fest und also selbst die letzte Sekunde,
ja.
der letzte Gag, lass uns das nicht
herrlich.
Spoilern, weil es,
nein.
ich habe so geschrien vor Lachen.
Ich auch, ich wusste es vorher und habe trotzdem herrlich gelacht, also kurz bevor
es
kam.
Es wird schon angedeutet, es wird schon aufgebaut und dann und du denkst, ach, das kann doch nicht jetzt passieren und dann passiert's und
ja.
trotzdem überrascht es dich und das ist,
ja, ja.
das ist für mich so nicht nur Filmkunst, das ist auch Comedy-Kunst, also etwas zu machen, wo jeder mit rechnet, aber jeder weiß, gleich kommt es, aber dann kommt es an der Stelle, mit der man überhaupt gar nicht klarkommt. Das ist ganz große Comedy und ganz, ganz großes Film. Apropos große Comedy, du bist auf Tour mit
ja.
deinem Programm. War das ein Übergang? Entschuldigung. Hallo.
Ja, also
hier.
Hennes.
Hier. Hallo, Respekt.
Große Dieter Thomas Heck Schule. Super.
Ja, genau. Ich habe auch so ein Goldarmband jetzt.
ja.
Und du bist auf Tour mit Real Fake. Da geht es auch natürlich um Virtual Reality und um KI und diese ganzen Sachen, die dich ja auch beschäftigen. Und du bist auf Tour. Hast du sonst irgendwie noch was geplant als nächstes?
Also da wir uns ja hier in einem Podcast befinden, ist es okay, wenn ich kurz Werbung auch für einen anderen Podcast mache?
Du meinst jetzt nicht diesen komischen Podcast, den du mit Philipp Simon hast?
Doch, doch.
Ach so, ja, ach ja, gut, meinetwegen. Aber pass auf, darfst du aber nur, wenn ihr in eurem Podcast meinen Podcast auch erwähnt?
Ich erwähne dich beim nächsten Mal, dass ich bei
ja,
dir
okay,
zu Gast
gut.
war, ja? Auf jeden Fall, aber wir machen einen Podcast Grundlos Gute Laune, Kabarett-Podcast, wir reden viel über Politik. Philipp Simon und ich, kann man hören, wir würden uns freuen, wenn auch...
Ist auch eine gute Paarung, ihr beiden. Das ist, freut mich, dass ihr da so zusammengefunden habt, so dieser... Weißt du, das ist ja das Tolle bei so einem Podcast. Wir können ja machen, was wir wollen, weißt du? Wir können jetzt auch noch eine Dreiviertelstunde weiterreden, aber...
Nein,
oder
herrlich.
Halt auch lassen.
Absolut herrlich. Du hast niemanden, der da sitzt und sagt, hier, Zeit, bitte auf die Uhr gucken, wir müssen jetzt in die Werbung oder so. Nee, haben wir nicht. Ja?
Nee, müssen wir nicht.
Nee.
Das ist alles super. Aber bevor ich dich in deinen wohlverdienten Feierabend-Nachmittag entlasse, ich muss noch auf eine Sache zurückkommen bei Adolescence. Und zwar das Thema Handyverbot. Das steht ja jetzt gerade an in Hessen. Du hast da so ein bisschen, glaube ich, eher den Überblick und den Einblick durch deine Beschäftigung auch mit der ganzen Technologie. Ist Handyverbot, ist das eine Lösung oder nicht?
Also wir haben jetzt ganz konkret bei uns an der Schule auch einen Plan gehabt. Das ist auch, glaube ich, immer noch eigentlich aktuell, dass man sozusagen den Deal macht. Die Handys werden morgens abgegeben. Und werden dann mittags nach dem Unterricht wieder freigegeben. Da gibt's irgendwie so ein Konzept mit so Handy-Saves und was auch immer. Das scheitert nur ein bisschen daran, dass es unterschiedlich gehandhabt wird von den Lehrerinnen und Lehrern. Und es gibt natürlich auch Tricks, die angewandt werden von den Schülerinnen und Schülern, sich daran vorbeizumogeln. Also
ja. Ich
sage nach wie vor, das ist meine Überzeugung, lieber die Realität akzeptieren, dass es diese Geräte eben gibt, dass es Social Social Media gibt und versuchen, eine gewisse Art von Medienkompetenz zu vermitteln, sich damit zu beschäftigen, also einen vernünftigen Umgang nicht nur vorzuleben, sondern vielleicht auch irgendwie zu versuchen zu vermitteln. Das ist, glaube ich, das Beste, was man tun kann. Mit Verboten weiß ich nicht, ob du da so wirklich weiterkommst.
Und das ist, wie ich finde, auch das beste Schlusswort für diesen Podcast, das beste Resümee. Du hast gesprochen wie ein weiser alter Mann, der du noch nicht bist, aber der irgendwo, bitte, ich wusste es immer, in dir ruht. Und
Jahrzehnten
gab es schon auf die Welt. Ich freue mich, wenn wir uns dann endlich in echt die Tage mal wiedersehen. Das wird wirklich Zeit, lieber Tobi.
Es ist überfällig. Es würde mich auch sehr freuen. Lieber Hennes. Ganz aber genau. Das war heute schon mal sehr schöner Vorgeschmack.
Ganz genau. Und auf jeden Fall, und das wird es im nächsten Podcast, da werde ich ganz lang und breit drüber reden, falls du es einrichten kannst, es geht noch bis zum 15. Juni, geh in die Loriot-Ausstellung in Oberhausen.
Ich habe schon so viel Gutes gehört.
Da musst du hin und hör dir den nächsten Podcast an, der heiße Scheiß. Da werde ich ganz viel drüber sprechen, über die Loriot-Ausstellung Ach was in Oberhausen. Ich habe dazu zwei ganz hervorragende Gäste. Das könnt ihr beim nächsten Mal hören. Vielen Dank, Tobias Mann. Alles Liebe. Gruß nach Mainz.
Gruß zurück, lieber Hennes. Gruß zurück.
Und nach Hallamarsch und alles.
Das und ganze Klischee.
Und Handcase und alles wunderbar. Und wir hören uns das nächste Mal, wenn es um Loriot geht. Vielen Dank. Dankeschön.
Das war der heiße Scheiß. Von und mit Hennes Bender. Musik Tom Steinbrecher. Schlagzeug Mark A. Nathaniel. Ansage Henrike Tönnes. Absage auch Henrike Tönnes. Bis die Tage.
Hören. Vielen Dank, Tobias Mann. Alles Liebe. Gruß nach Mainz. Und nach Hallamarsch und alles, das ganze Klischee und Handcase und alles wunderbar. Und wir hören uns das nächste Mal, wenn es um Loriot geht. Vielen Dank. Dankeschön.